Guten Morgen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. In der Kirche gibt es viele verschiedene Formen vom gottgeweihten Leben. Und immer lassen wir wieder bei Radio Maria Ordensleute, Vertreter von Kongregationen und religiösen Gemeinschaften zu Wort kommen. Sie berichten über ihr Leben, über ihre Berufung und vor allem auch darum, weil im weltlichen Leben wir immer wieder so eigene Vorstellungen haben vom Leben der Ordensleute. Und manchmal stimmen die und manchmal sind wir ganz weit entfernt von der Wahrheit. Es gibt aber auch christliche Lebensformen, die nicht im engen, formalen Sinn Gott geweiht sind, sondern sich ohne besondere Wehe oder Gelübde inmitten der Welt abspielen. Und die sind uns wahrscheinlich noch weniger bekannt als Orden und Kongregationen, die es schon seit langer Zeit gibt. Umso mehr freuen wir uns heute, eine davon können Ihnen vorzustellen. Und zwar geht es heute ums Opus Dei, eine vergleichsweise noch junge kirchliche Einrichtung, genauer gesprochen eine Personalprälatur. Wir haben heute im Studio einen Priester von dieser Einrichtung, und zwar ist das der Dr. Andreas Wildhaber aus Flums, und ich möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Danke vielmals, ich freue mich auch, dass ich heute hierher kommen konnte und euch etwas über das Opus Dei erzählen.
Schön. Ich möchte den Pfarrer Wildhaber kurz vorstellen. Er ist 1954 geboren, ist in Flums in die Schule gegangen, hat eine Lehre als Elektroniker in Bad Ragaz gemacht, hat dann auch bei der Siemens gearbeitet und ein Studium auch dann an der ETH gemacht. Er hat 1979 dann das Opus Dei kennengelernt, und zwar durch einen anderen Mitarbeiter bei der Siemens. 1981 ist er ins Opus Dei eingetreten, hat er eben ein Studium gemacht an der ETH, Theologie und ein Doktorat in Rom. Er ist 1995 zum Priester geweiht worden. Seit 1997 ist er in Zürich tätig und jetzt ist er als Priester im Studentenheim Alamos und vom Jugendclub Alpatros. Er ist auch Leiter von Einkehrstunden von Priestern und ist als Postulator für den Seligsprechungsprozess von Toni Zweifel zuständig. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Mehr erfahren wir dann vom Pfarrer Wildhaber. Herr Pfarrer Wildhaber, Personalprälatur, haben Sie gesagt, können Sie da vielleicht einfach kurz so ein bisschen ein Porträt darüber machen und auch über das Opus Dei?
Ja, das mache ich sehr gern. Der Personalprälatur ist ein Begriff aus dem Kieler Recht. Und damit man überhaupt versteht, was das ist, ist am besten, wenn man selber auf das Opus Dei eingeht, wie das eigentlich entstanden ist. Es war im Jahr 1928, wo ein junger spanischer Priester in Madrid ganz allein für sich Besinnungstag gemacht hat, und dann hat ihm Gott ein besonderes Licht geschenkt. Und zwar etwas ganz Einfaches hat er ihm gezeigt, was aber irgendwie vergessen gegangen ist. Und zwar, dass alle Menschen können heilig werden können. Und zwar eben alle, nicht nur die, die Berufe gehen zum Orden oder zum Priestertum, sondern wirklich alle. Das hat er natürlich dann in der Heiligen Schrift bestätigt gefunden, wo eben der heilige Paulus zum Beispiel schreibt, eben das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist im Thessalonicher Brief. Gut, natürlich, er hat keine Mittel gehabt, er hat immer gesagt, ich habe nichts am Anfang. Nur der Glaube natürlich, aber sonst gute Laune und Humor, aber sonst Mittel hat er gar keine gehabt. Und Gott hat ihm das anvertraut zu gründen. Er hat am Anfang nicht einmal einen Namen gehabt für das Ganze. Und er hat angefangen zu arbeiten, hat Menschen gesucht, die das können verstehen und das vor allem auch leben können. Und so ist eben das Opus Dei entstanden. Es ist vom Anfang an ihm natürlich klar gewesen, dass er mit der Approbation von der Kirche rechnen. Das haben wir das überkommen vom Bischof von Madrid. Aber wo das Opus Dei dann gewachsen ist, hat er dann gesehen, dass wenn man weiter wachsen will, und er hat das sofort gesehen, dass das etwas ist, das weltweit muss ausbreitet werden, dann braucht man eine Anerkennung von Rom. Und dann hat es eben verschiedene Anerkennungen gegeben, wo ich jetzt da nicht will im Einzelnen aus, weil sonst ging es lang nicht. Aber es hat dann verschiedene Anerkennungen gegeben, wo in das Opus Dei von Rom quasi, ja, sagen wir, auf das positive Signal bekommen, okay, das machen weiter, das ist gut, so kurz zusammengefasst. Aber die ganze Anerkennung war damals irgendwie immer noch provisorisch gewesen. Weil es hat nicht ganz genau am Charisma entsprungen vom Opus Dei. Weil eben die Heiligung von gewöhnlichen Menschen, die eben keine zusätzlichen Gelübde machen, weil sie keine Berufung haben zum Orden, sondern für verheiratete Menschen, Menschen, die irgendwo auf einer Bank arbeiten, in einer Werkstatt, auf dem Feld oder als Bergsteiger oder was auch immer für einen Beruf, ja, für die hat es eigentlich keine, irgendwie die Institution hat nicht Platz gehabt im Kirchenrecht von damals. Und erst dann später, mit vielen Schritten im Zweiten Vatikanischen Konzil und nachhinein, ist dann eben die Figur von der Personalprälatur entstanden. Das heisst, es ist irgendwie, wie das auch damals gesagt worden ist, es ist der Massanzug für das Opus Dei. Nicht? Es hat dann gepasst. Und das ist Personalprälatur. Und natürlich, Personalprälatur, müssen wir jetzt natürlich viel sagen, es ist einfach etwas Ähnliches wie eine Diözese. Wenn ich sage etwas Ähnliches, das heisst, es gibt Sachen, die gleich sind und Sachen, die verschieden sind. Gleich ist zum Beispiel, es gibt einen Bischof, es gibt Priester im Opus Dei, es gibt Gläubige, die im Opus Dei gehören. Das ist wohl gleich wie eine Diözese. Aber es ist unterschiedlich, weil es ist natürlich von kirchlichem Recht, Diözese ist von göttlichem Recht und natürlich das Opus Dei hat spezifisch den Auftrag, die Heiligung im Alltag zu verbreiten. Und viele andere Aufgaben, die zum Beispiel eine Diözese hat, hat das Opus Dei nicht. Zum Beispiel ein Verheirateter, sagen wir ein Mann, der im Opus Dei ist, der heiratet, der heiratet nicht im Opus Dei, sondern geht zu seiner Pfarrei und muss sich dort anmelden und entsprechende Sachen machen. Das ist also, das ist nicht die Zuständigkeit vom Opus Dei. Das Opus Dei ist nur verantwortlich für die spirituelle Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob das ungefähr eine Antwort war, was man kann, sagen dazu sagen oder wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen oder Details.
Ich denke mir, das ist gut erklärt, kurz und prägnant und nachvollziehbar. Vielleicht noch ein bisschen über das Opus Dei selber und auch die Entwicklung jetzt in Europa, weil der Gründer, der heilige José María, ist ja ein Spanier.
Ja.
Wie war die Entwicklung vom Opus Dei und wie ist es dann in die Schweiz gekommen, Herr Pfarrer Wildhaber?
Gut, das Opus Dei, wie schon gesagt, ist ja 1928 gegründet worden. Denn der Anfang ist sehr langsam vor sich hergegangen, weil es ist sehr schwierig, so etwas anzufangen. Und er hat aber sehr viel gebetet und viele Opfer gebracht, damit sich das kann verwirklichen kann. Es haben sich dann die ersten Mitglieder vom Opus Dei sich angeschlossen, dem heiligen Josef Maria. Und dann hat er 1930 speziell das Licht bekommen vom Herrgott, das wesentlich war. Er hat plötzlich vom Herrgott wieder ein neues Licht bekommen und hat gesagt, das hat ihm gesagt, im Opus Dei muss es eine Frau geben. Bis dann ist ihm das irgendwie gar nicht in den Sinn gekommen. Im Gegenteil hat er sogar gesagt, im Opus Dei gibt es nicht Frauen, nicht einmal zum Scherz. Aber dann hat eben der Herrgott ihn korrigiert. Und er hat sofort fügsam Frauen gesucht für das Opus Dei. Und das ist natürlich ein grosses Geschenk für das Opus Dei, wenn man heute schaut, was, es gibt ja mehr Frauen im Opus Dei als Männer. Und was die für eine wichtige Aufgabe haben in der Gesellschaft. Und dann kann man auch noch die Frauen erwähnen, die speziell die Berufe kennen, sich um den Haushalt der Zentren des Opus Dei zu kümmern. Und das ist eine wunderschöne Berufung. Und der heilige Josef Maria hat dann später gesagt, das ist das Apostolat der Apostolate. Denn ohne die Aufgabe, ohne die Liebe, die sie stecken, wäre das Opus Dei viel weniger wirksam, also praktisch reduziert. Es fehlt etwas Wesentliches. Dann ist dann, so Bustei hat dann gewachsen und eben, wie schon gesagt, hat sie dann auch angefangen in anderen Ländern, natürlich das erste Mal in Spanien, in verschiedenen Städten und dann auch in anderen Ländern. Und dann schließlich sind einfach die meisten, es sind zwei, drei Mitglieder vom Opus Dei in ein Land gegangen. Wir haben dort angefangen, meistens haben sie mit, können mitnehmen, um anzufangen, das Evangelium und das Kreuz, wo ihnen der heilige Josef Maria mitgegeben, weil keine anderen Mittel da gewesen sind. Dann haben sie eben zum Beispiel in den USA haben sie das erste Mal wie lange in einer Garage gelebt. Und so hat es dann das Opus Dei angefangen in jedem Land. Dann im Jahr 1956 sind auch zwei Mitglieder vom Opus Dei in die Schweiz gekommen. Ein Priester. Und er ist jetzt gerade vor kurzem gestorben. Er war dann später in Wien gewesen, der Dr. Otto Reggio. Und dann ein anderer war ein Architekt gewesen. Und so hat das Opus Dei angefangen in der Schweiz. Und jetzt, sind von Italien gekommen und haben einfach das erste, haben sie natürlich da gesucht, eine Wohnung an der Hottinger Straße Zürich zuerst. Und dann hat man mit längerer Zeit hat man dann können das Haus an der Ackermannstraße in Fluntern erwerben und dort eben ein Studentenhaus zu machen, das erste Studentenhaus. Das ist dann 1961 aufgegangen. Und so hat das Opus Dei eigentlich dann in der Schweiz angefangen, sind dann auch die ersten Mitglieder gekommen. Einer von den ersten Mitgliedern war zum Beispiel eben der Toni Zweifel, der Maschineningenieur von der ETH, der jetzt eben leider dann, ist eben 1989 an Leukämie gestorben, im Beruf der Heiligkeit. Und jetzt sind wir eben dran, das Heiligsprechungsverfahren voranzubringen. Also ja, wie bekanntlich, geht nicht so schnell, aber es ist etwas Schönes.
Schön. Welche Chancen sieht jetzt die Opus Dei für sich, für ihren Auftrag hier in der Schweiz?
Ja, also die Opus Dei hat in der Schweiz nicht einen anderen Auftrag als alle anderen Länder. Und es ist ja nicht die Opus Dei, die irgendwie versucht, sich zu verwirklichen, sondern die Idee des Opus Dei ist immer, der Kirche zu dienen, so wie die Kirche möchte, dass man ihr dient. Das heisst, die Opus Dei fängt in der Diözese nur an, wenn der entsprechende Bischof einverstanden ist und darum bittet. Das heisst, das Opus Dei versucht nicht irgendwie etwas Eigenes zu machen oder irgendwie, sondern nur zu dienen. Dort, wo eben Menschen sind, ihnen zu helfen, die eben merken, ja, ich möchte etwas ein bisschen mehr machen im Alltag. Der Weg zur Heiligkeit im Alltag ist ein Licht für mich. Dann ist das Opus Dei da, nicht? Und jetzt, was unsere Aufgabe ist, ist einfach eben die Berufung zur Heiligkeit im Alltag zu verbreiten. Natürlich verbreiten bedeutet nicht nur eben theoretisch, so wie jetzt am Radio, sondern natürlich das Wichtigste ist, dass es einzelne Leute gibt, die das auch leben. Nicht? Und dann gibt es Opus Dei eine entsprechende Bildung, dass jeder an seinem Ort kann eben wirken. Das heisst, es geht nicht darum, um Organisationen oder Häuser oder was auch immer. Das gehört auch dazu unter Umständen. Aber das Wichtigste ist, was jedes Mitglied vom Opus Dei am Arbeitsplatz, in der Familie, im Kollegen, im Freundeskreis macht. Und dort eben den anderen wieder in Erinnerung ruft, Moment mal, Gott hat auch sie gerufen zur Heiligkeit. Ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote anfügen. Ich war einmal auf einer Wanderung im Muttertal und dann auf einer Alp oben war da eine Bäuerin, eine ganz junge. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zulässt. Und dann habe ich ihr vom heiligen Josef Maria ein Bild gegeben und habe ihm gesagt, einfach so kurz, er hat gesagt, alle können heilig werden, auch sie auf der Alp. Dann hat sie gesagt, ja was? Es ist also nicht so bekannt, dass jeder schön, heilig werden kann.
Schön. Herr Pfarrer Wildhaber, Sie sprechen da Arbeitsplatz. Jetzt, welche Berufsbilder haben die Priester oder auch Laien? Was machen sie im Alltag?
Gut, eigentlich Priester und die Laien, die im Opus Dei sind, machen eigentlich nichts anderes als die anderen auch. Das ist ja das Spezifische vom Opus Dei. Dass jeder Beruf ist eigentlich, ja, kann man die Heiligkeit suchen. Nicht? Wo man auch ist, es gibt auch ganz verschiedene Berufe, wo Mitglieder vom Opus Dei haben. Alle ehrenwerten Berufe sind da vertreten. Es gibt da nichts irgendwie Spezifisches. Nicht?
Heisst denn das, dass zum Beispiel Sie sind Elektroingenieur, das sind Priester jetzt von der Opus Dei auch mit das Schaffen tut als Elektroingenieur bei einer Siemens zum Beispiel?
Natürlich, das mache ich jetzt nicht mehr als Priester. Die Priester sind da natürlich eine Ausnahme, weil wenn man zum Priester geweiht wird, dann hat man als Priester so viel zu tun, dass man kaum noch Zeit hat, so als noch als Ingenieur zu arbeiten, außer vielleicht nebenbei oder als Hobby. Aber dort bleibt dann nicht mehr viel Zeit übrig. Das heisst, natürlich, das ist quasi einige Mitglieder vom Opus Dei, sehr wenige, 2%, glaube ich ungefähr, werden Priester. Und die wechseln natürlich ihren Beruf. Aber die anderen, die bleiben in ihrem Beruf. Durch die Berufung vom Opus Dei ändert das gar nichts. Natürlich gibt es Leute, die den Beruf wechseln, aber das gibt es überall, ob im Opus Dei oder dort. Es gibt dann andere Gründe, warum man den Beruf wechselt, weil man vielleicht mehr Chancen hat oder mehr Interesse oder etwas anderes offeriert bekommt und so. Aber nicht aufgrund von der Berufung zum Opus Dei, sondern die Berufung vom Opus Dei besagt ja gerade, dass man gerade dort, wo ihm Gott gerufen hat, gerade dort soll man bleiben und dort die Heiligkeit suchen. Mhm. Es gibt nämlich manchmal auch so ein bisschen, der Heilige Josef Maria hat das gesagt, eine Blachmystik, dass man manchmal denkt, ja, an einem anderen Ort könnte man besser heilig werden. Nicht? Und dann sagt man, ja, wenn ich einen anderen Beruf hätte, einen anderen Chef, einen anderen Mitarbeiter oder eine andere Frau, einen anderen Mann, je nachdem, dann wäre es einfacher. Aber das ist eben ein Irrtum. Gerade dort, wo wir sind, mit diesen Umständen, mit diesen Schwierigkeiten, dort hat uns gut berufen und dort können wir heilig werden.
Die Standhaftigkeit wahren.
Ja, sozusagen. Ja.
Eigentlich wie in den Klöster.
Ja, in den Klöster. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe keine Berufung zum Kloster. Aber wahrscheinlich ist das auch so dort.
Jetzt, welche Voraussetzungen sind erforderlich, dass ich mich überhaupt dieser Organisation anschliessen kann?
Gut, also das Opus Dei ist eigentlich offen für alle. Alle, die Interesse haben, können an diesen Bildungstätigkeiten teilnehmen. Es gibt Eichehrübung, Besinnungstag, man kann geistige Leitung in Anspruch nehmen, persönliche Gespräche, es gibt auch Bücher darüber. Also jeder kann eigentlich da sich sagen wir, bedienen oder kann profitieren, so viel es ihm eben zusagt. Sagen wir, ein Kochtopf und jeder nimmt das raus, was ihm geht, was er braucht. Natürlich dann gibt es auch Mitarbeiter vom Opus Dei. Das heisst, das sind dann Menschen, die denken, ich möchte mich ein bisschen mehr engagieren, ich möchte das Opus Dei unterstützen. Sei es jetzt finanziell, sei es durch Arbeit, sei es durch Gebet. Die ersten Mitarbeiter vom Opus Dei, das sind Kranke gewesen, im Spital von Madrid, wo der Heilige Josef Maria besucht hat. Und sie haben natürlich vor allem mitgearbeitet, indem sie ihre Schmerzen und ihre Krankheiten aufgeopfert haben und für die Verwirklichung vom Opus Dei gebetet haben. Und das versuchen wir auch immer noch zu machen, überall, dass eben man dort andere Leute besuchen und dort sie beten, sie sollen mitarbeiten, indem sie ihre Schmerzen und ihre Lieder aufopfern, damit das Opus Dei sich verwirklicht. Ich als Priester, ich habe eine wunderschöne Aufgabe, ich kann den Menschen helfen, aber ohne Gnade vom Himmel bin ich verloren. Und ich bin verloren, viele Leute für mich beten, natürlich nicht nur für mich, sondern für alle Priester. Und dann kommen eben Mitarbeiter, andere können auch mitarbeiten, indem sie zum Beispiel konkret, haben wir zum Beispiel einen Jugendclub, da gibt es junge Väter, die sagen, ja, ich finde das gut, ich mache da mit, ich tue Sachen organisieren für die Jungen. Und da gibt es eben Mitarbeiter ganz verschiedener Art. Es sind Mitarbeiter, die gar nicht katholisch sind, auch dabei. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die einmal Christ sind, wenn wir so gewisse Initiativen gut finden und irgendwie auf irgendeine Art unterstützen oder auch finanziell, indem sie einfach Spenden geben. Und natürlich, die Mitarbeiter haben natürlich ein spezielles Recht, nicht, auf auch Bildung, damit sie auch geistige Betreuung bekommen, geistig begleitet werden. Und das ist natürlich ein wunderbares Apostolat, weil auf dem Weg sind schon viele Menschen zur katholischen Kirche gekommen. Weil sie eben konkret Menschen gesehen oder Glauben gelebt haben. Und das hat sie dann überzeugt. Nicht, weil wir besser sind als andere, sondern einfach, weil wir es konkret gesehen haben. Dann natürlich gibt es Mitglieder vom Opus Dei. Und damit man, sagen wir, zum Opus Dei kommt, das kommt meistens aus den Reihen, die ich jetzt gesagt habe, aus den Mitarbeitern, aus Bekannten und Freunden, die an den Bildungsmitteln teilnehmen, dass eben plötzlich merkt der eine oder der andere, wie es bei mir war, der Herrgott will das von mir, dass ich da zum Opus Dei komme. Mhm. Das heisst, um zum Opus Dei zu kommen, braucht man eine persönliche Berufung. Ist das irgendwie die Antwort
gewesen? Das ist schön, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Wie sieht das jetzt aus im Alltag? Also jetzt jemand, der im engeren Sinn sich dort engagieren für die Opus Dei, wie kann man sich so einen Alltag vorstellen?
Ja, der Alltag überläuft also ganz gleich ab, wie ein Alltag würde auch ablaufen von einem anderen Menschen, der jetzt nicht beim Opus Dei ist. Natürlich, sagen wir, im Inneren, ist eben dann versucht man eben die gewöhnlichen Dinge zu heiligen. Das heisst natürlich, damit ich überhaupt, jetzt zum Beispiel, wenn ich an der Arbeit bin oder unterwegs bin, dass ich dann eben nicht einfach an irgendetwas denke, sondern eben an Gott denke. Wenn ich jetzt im Frühling die schönen Blumen sehe, dass ich vielleicht denke an Maria, nicht? Oder wenn ich Menschen sehe auf der Straße, dass ich vielleicht für die bete. Damit mir das überhaupt in den Sinn kommt, brauche ich natürlich ein gewisses geistliches Leben nicht. Das heisst, man hat einen gewissen Lebensplan. Das heisst, der Lebensplan umfasst gewisse Momente, die ich ausschließlich für Gott widme. Das ist dann sicher einmal das Gebet, dass man sich eine gewisse Zeit vornimmt, dass ich im Gespräch mit dem Herrgott bin, im Dialog, über mein Leben reden mit ihm. Oder auch der Rosenkranz gehört dazu. Die Heilige Messe, wenn es möglich ist, jeden Tag. Und dann natürlich auch regelmäßig beichten, nicht nur bei den schweren Sünden, auch als Form von geistiger Begleitung. Und so tut eigentlich, indem man quasi das normale Leben lebt, wie die anderen auch. Das heisst, man steht auf, man tut sich duschen, tut am Morgen arbeiten und zum Mittagessen und abends mit der Familie, je nachdem, wenn man Familie hat und oder so, einfach oder mit den Kollegen etwas unternehmen. Das ist alles genau gleich. Natürlich, gewisse Sachen, die schlecht sind, machen wir natürlich nicht, aber das ist ja nicht nur spezifisch für das Opus Dei, sondern für alle guten Christen. Aber eben, sonst macht man eigentlich alles. Und so. Aber natürlich, damit man das kann heiligen, damit ich das alles auf eine übernatürliche Ebene kann heben, damit ich in allem auch Jesus Christus entdecke. Oder Jesus Christus, der eben möchte, zum Beispiel einen Mensch kennenlernen oder so weiter. Damit ich dem kann helfen, damit ich eben das sehe, brauche ich eine gewisse geistige, sagen wir, Bildung. Und ich muss das, mein innere Leben ein bisschen im Schwung halten.
Schön. Jetzt haben wir schon sehr viel über den Ordensgründer, den heiligen José María Escrivá, gehört. Ja. Aber wir wissen gar nicht, wer ist. Können Sie einfach ein kurzes Porträt über den heiligen José María machen?
Ja, also eben, wie schon am Anfang gesagt, das ist ja kein Orden. Aber gut, das ist, er war ein Priester, der eigentlich aufgewachsen ist in einer christlichen Familie. Er hat schon in dieser Familie hat er sehr viel Schmerz erlebt aufgrund des Schicksals, dass die drei Schwestern von ihm gestorben sind, als er noch jung war. Und das hat ihn schon geprägt und hat aufgrund von dem hat er schon gesehen, dass er auch das Kreuz nicht aus dem Weg gehen. Er ist sogar so weit gekommen, dass er zur Mutter gesagt hat, ja, jetzt der Nächste bin ich. Von seinen drei Schwestern, die eine nach der anderen gestorben ist. Und dann hat die Mutter ihm gesagt, nein, Mutter Gottes hat dich speziell beschützt. Weil als er 2 Jahre alt war, war er sehr schwer krank gewesen. So krank, dass wo der Arzt den nächsten Tag gekommen ist, gefragt hat, wann ist er gestorben. Und er war ganz fröhlich dort und hat gespielt. Und das ist eben gekommen, weil seine Mutter, die Mutter Gottes von Torre Ciudad, das ist in der Nähe, wo er aufgewachsen ist, in Barbastro, versprochen hat, wenn er gesund wird, mache ich eine Wallfahrt dann. Und so ist er eben schon auch ganz von der Mutter Gottes geprägt gewesen. Er hat eigentlich zuerst gar nicht will Priester werden, aber hat dann, eben der Herrgott hat ihn vorbereitet. Er hat plötzlich im Schnee hat er Fußspuren gesehen von einem Karmelitermönch, der aus Bus barfuß gelaufen ist. Und dann hat ihn das getroffen und gesagt, und was mache ich für Gott? Und aufgrund von dem hat er angefangen, ja, mehr warten und hat sich entschlossen, Priester zu werden. Er hat gar noch nicht gewusst vom Opus Dei, was Gott will von ihm. Aber er hat gedacht, ich werde Priester, dann bin ich zur Verfügung, wenn Gott etwas mehr will von mir. Und dann eben, wie schon erwähnt, hat er ins Opus Dei gegründet. Ich habe ihn leider persönlich nicht kennengelernt, aber zum Glück haben wir viele Filmdokumente von Zemmesee, die er in den letzten Lebensjahren hatte, mit vielen Mitgliedern von Opus Dei auf der ganzen Welt. Und wenn man diese Filmdokumente sieht, dann sieht man, dass es ein ganz fröhlicher Mensch ist. Viel Humor hat, aber zugleich auch einen tiefen Glauben. Er hat oft bei diesen Zemmesee am Schluss auch mit allen zusammen gebetet. Und dann hat man gesehen, wenn er zum Beispiel nachher der Engel des Herrn gebetet hat, wie er plötzlich ganz vertieft war in Mutter Gottes. Das heisst, er war also ein sehr marianischer Priester. Er war auch sehr treu zum Papst, hatte eine grosse Liebe zum Papst. Als er das erste Mal in Rom war, hat er die ganze Nacht auf dem Balkon verbracht, wo er gewohnt hat. Und dort hat man gerade die Wohnung vom Papst gesehen und hat auf dem Balkon die ganze Nacht gebetet für den Papst. Und er hat eine sehr grosse Liebe gehabt zum Papst. Und ich muss sagen, das habe ich auch von ihm gelernt. Grosse Liebe zum Papst, eine grosse Liebe zur Mutter Gottes zu haben. Und gut, das wäre noch viel zu erzählen natürlich. Er hat auch sehr wollen, einfach dienen, dieser Aufgabe. Er hat das Wort dienen, ist immer sehr gross geschrieben in seinem Leben. Und einmal hat er in seinem inneren Leben zum Beispiel die Versuche gespürt, die Unsicherheit hatte, ob er das Opus Dei nicht nur will, ja, für sich. Und dann hat er sofort reagiert und im Gebet Gott gesagt, wenn das Opus Dei nicht da ist, um der Kirche zu dienen, dann soll er es zerstören.
Ja, danke für das Porträt über den heiligen José María. Und ich möchte jetzt gerade die Gelegenheit nutzen, eine Musikpause zu machen. Und zwar, der heilige José María hat sich gewünscht, dass man in seinem Tod für ihn singen, das italienische Lied «Aprite le finestre», «Open the windows», also in Deutsch «Tönt die Fenster auf», machen. Und das Lied möchte ich jetzt gerne einspielen und wünsche viel Freude damit. Heute sind wir im Gespräch mit dem Pfarrer Andreas Wildhaber von der Opus Dei. Er ist hier im Studio und tut uns ein Porträt machen über die Opus Dei, über den heiligen José María haben wir jetzt viel gehört. Wir hören dann am Schluss auch noch etwas über seine Berufung. Aber jetzt möchte ich noch ein bisschen auf den Seligsprechungsprozess von Toni Zweifel eingehen. Der Pfarrer Wildhaber ist nämlich für den Prozess zuständig. Und ja, Herr Pfarrer Wildhaber, wer war der Toni Zweifel gewesen und was fasziniert Sie an ihm, dass Sie überhaupt da den ganzen Prozess begleiten?
Gut, ich habe den Auftrag bekommen vom Prälat vom Opus Dei, als Postulator den Prozess voranzubringen. Da ist es gut, dass man natürlich viel dafür betet. Es ist ja nötig, dass man alle Zeugen befragt, alle Daten zusammentreibt. Aber man weiß ja, dass eben noch nötig wäre, ein Wunder, dass auf seine Fürsprache ein Wunder passiert. Es hat schon einige Wunder gegeben, wobei eben, es sind nicht alle Wunder, die man dann für einen Heiligsprechungsprozess verwenden kann. Aber gut, was eigentlich bei ihm besonders mich interessant dunkt, ist, dass man eben, wenn es gelingen würde, eben ihn selig und später mal heilig zu sprechen, gibt das eben ein wunderbares Bild, dass es eben tatsächlich möglich ist, mitten in der Welt als Ingenieur, als junger Mann heilig zu werden. Nicht? Und das sind natürlich viele angesprochen. Gerade zum Beispiel, ich bin ein Studentenhaus tätig und da haben wir vor 2 Jahren oder so haben wir die Rektorin von der ETH als Gast gehabt. Und dann haben wir ihr eben erzählt, auch von dem Toni Zweifel. Und dann hat sie nur gemeint, ja, Nobelpreisbeträger an der ETH haben wir schon einige, aber Heilige noch keine. Das, da sieht man eben, wie wichtig dass das wäre. Für die Studenten, die dort studieren, dann die haben natürlich später mal einen sehr wichtigen Einfluss im Leben, auch bezüglich der Gesellschaft, eine grosse Aufgabe. Und da wäre es schön, wenn sie ein Beispiel hätten, um das eben ernst zu nehmen, die Berufung zur Heiligkeit.
Schön, Herr Pfarrer Wildhaber, Sie sind als Priester im Studentenheim Alamos in Zürich tätig. Was beinhaltet jetzt das Amt und was ist die Zielsetzung auch von dem Studentenheim?
Gut, das Studentenhaus ist eigentlich dazu da, einerseits natürlich die allgemeine Berufung zur Heiligkeit zu verbreiten. Das ist eigentlich die Zielsetzung vom Opus Dei. Die Studenten selber bietet einfach für Studenten, die in Zürich studieren, einen Ort, wo sie können wohnen, wo sie nicht mehr allein für sich wohnen, wo sie auch mit anderen zusammen wohnen. Wir legen viel Wert auf einen gegenseitigen Kontakt, damit Studenten eben teilnehmen auch am Leben der anderen. Und wir bieten ihnen auch die Möglichkeit an, christlich zu bilden, aber es ist keine Voraussetzung, dass jemand gläubig ist oder überhaupt den Glauben praktiziert. Wir hoffen eben durch unser Beispiel, ihn können dazu bewegen. Aber jeder ist frei. Und da ist vielleicht eben gerade oder wichtig, eben auch, damit man sieht, um was es eigentlich geht in der Spiritualität vom Opus Dei. Ich habe ja schon gesagt, die Heiligkeit, die Berufung zur Heiligkeit für alle da. Aber natürlich, die meisten Menschen, der grosse Teil von ihrem Alltag macht Arbeit aus. Das heisst, die Heiligung, also der Weg zur Heiligkeit gemäß dem Geist vom Opus Dei dreht sich natürlich um die berufliche Arbeit. Aber bevor man überhaupt, sagen wir, das vertiefen würde, müsste man eben, sagen wir, das Fundament irgendwie vom Geist vom Opus Dei ein bisschen tiefer beleuchten. Und das beruht auf einer persönlichen Erfahrung vom heiligen Josef Maria, wo er im Jahr 1931, wo sehr kirchenfeindliche Stimmung geherrscht hat in Spanien, und mit all den Schwierigkeiten, die er hatte, und natürlich eben auch die Last, dass der Herrgott von ihm will, das Opus Dei gründen, hat er plötzlich eine wunderbare Gnade bekommen, und zwar mitten auf der Straße. Hat er plötzlich nicht mehr anders können, als einfach Gott als Vater anrufen. Und zwar mit dem biblischen Ausdruck Abba. Das ist ja der Ausdruck, mit dem man auf Aramäisch eben Kind ihren Vater nennen. Das könnte man so übersetzen wie Papi oder je nachdem. Und er hat nicht mehr anders können, als während langer Zeit nur noch Abba, Pater wiederholen. Und das hat für ihn so eine tiefe Erfahrung von der Gotteskindschaft gegeben. Das ist ja etwas, eine spezielle Gnade, die jemand überkommt. Und eine spezielle Gnade kommt jemand nicht einfach nur für sich über, sondern auch für die anderen Menschen. Und somit ist eben das Bewusstsein, das lebendige, spürbare Bewusstsein von der Gotteskindschaft zum Fundament geworden von Spiritualität vom Opus Dei. Und so kann man dann eben auch die Heiligung von der Arbeit verstehen. Dass man eben dann die Arbeit heiligt, aber eben, indem man sich bewusst ist. Überall, wo ich arbeite und bin, ich bin bewusst, Gott ist mein Vater, er sieht mich, er hört mich. Vergleichbar wie die kleinen Kinder sich bewusst sind, dass die Eltern da sind.
Schön. Herr Pfarrer Wildhaber, Sie sind auch im Jugendclub Altpatros tätig und Sie sind da Leiter von Einkehrstunden von Priester. Was beinhaltet das?
Ja, das beinhaltet eigentlich nichts anderes, als dass ich einfach das, was ich jetzt versucht habe zu erklären, die Spiritualität den anderen weiterzugeben. Und zwar auf eine Art und Weise, die sie verstehen. Zum Beispiel, wenn ein Bub kommt vom Jugendclub, dann, wenn ich mit ihm rede, zum Beispiel, ich sage, reden wir natürlich auch über die Schule, über die Hausaufgaben, was manchmal natürlich nicht so gerne machen. Wer macht schon gerne Hausaufgaben? Und dann auch eine Sache, frage ich mal, ja, jetzt da, wenn du musst jetzt da die Algebra-Aufgabe lösen oder die Mathematik, versuchst du dann auch heilig zu werden. Und dann geht er mal zum Maul auf und hat keine Ahnung, was das heisst. Dann sage ich immer, ja, du musst jetzt eben, du hast ja vielleicht daheim den Schreibtisch, du hast vielleicht ein kleines Kreuzchen auf den Pult legen oder ein Bildchen von der Mutter Gottes. Und dann, wenn du eben denkst, ja, jetzt bin ich müde, jetzt mag ich nicht mehr, dann schaust du eben auf das Bild von der Mutter Gottes und du hast dann gleich noch weiter studieren. Das heisst eben, heilig werden, indem man die Hausaufgaben macht.
Aber das sind ja Einkehrstunden für die Priester.
Das ist etwas anderes.
Was beinhaltet denn das?
Ja, es ist einfach, es gibt Betrachtungen für Priester. Und natürlich, sagen wir, ein Weltpriester ist natürlich das Mist in der Welt. Und die Heiligkeitssuche als Weltpriester ist eigentlich nichts anderes als für einen Arbeitsmann, nicht? Für den Berufsmann oder Berufsfrau bedeutet das einfach die berufliche Arbeit heiligen. Und für den Priester, seine Arbeit ist das Priester. Priesterliche Arbeit. Und dass er dort sich heiligt. Manchmal denkt man als Priester vielleicht, ja, ich tue schon alles mit heiligen Dingen, mich befassen, Predigt vorbereiten, Ministrantenplan schreiben und so weiter. Aber eben, man weiss es schon durch die Erfahrung, dass man das nicht immer heiligt. Man macht es einfach manchmal, was gemacht ist. Aber man könnte es vielleicht eben auch aufopfern, aus Liebe zu Gott.
Heißt das, wenn ein Priester sich jetzt angesprochen fühlt von der Opus Dei, dann kann er sich bei ihnen melden und auch sich anschliessen jetzt in diesen Einkehrtagen, dass er näher kommt zum Opus Dei?
Ja, klar. Er kann natürlich, jeder ist da willkommen.
Und wie, also müssen sich die Priester bei ihnen melden oder wie läuft das?
Ja, irgendwie bei mir oder bei einem anderen Priester vom Opus Dei oder auf dem Opus Dei anrufen und sagen, wo gibt es so etwas? Und so lernt man sich kennen. Das ist ja meistens geht es auf Mund zu Mund und Propaganda am besten weiter.
Schön. Jetzt haben wir schon viel gehört über die Opus Dei, über den heiligen José Maria. Aber wie haben Sie und wo haben Sie den Ruf Gottes verspürt, Herr Pfarrer Wildhaber? Da sind wir jetzt ganz gespannt, was Sie darüber erzählen.
Gut, ich habe ja, wie Sie schon gesagt haben, das Opus Dei in meiner beruflichen Arbeit als Ingenieur in Siemens Zürich kennengelernt. Und zwar durch ein anderes Mitglied vom Opus Dei, wo ich durch meine berufliche Arbeit dort zu tun hatte. Damals, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich nicht einmal gewusst, dass es etwas gibt, was heisst Opus Dei. Keine Ahnung. Ich muss sagen, im Rückblick, es ist natürlich der Herrgott, hat alles wunderbar gefügt. Denn ich bin in dem Moment gerade irgendwie innerlich am Suchen gewesen, nach dem Sinn vom Leben. Und hätte eigentlich damals in meiner Verfassung da nie gesucht im Glauben. Ich weiß nicht warum, ich bin nie gegen den Glauben gewesen. Ich bin nie atheistisch gewesen. Aber es ist mir einfach nie in den Sinn gekommen, den Sinn vom Leben dort zu suchen. Bis ich eben das Opus Dei kennengelernt habe. Und dann habe ich eben alle die Fragen, die ich hatte, vom Sinn vom Leben, sind plötzlich dort eine Antwort rum gewesen. Und zwar eben, was ich bis dahin auch nicht mehr vorstellen konnte. Und dann, ja, heutzutage ist das für mich etwas Selbstverständliches, dass eben einerseits ein Ingenieur, der beruflich kompetent ist, der gut arbeitet, wo also, sagen wir, im Beruf seinen Mann stellt, zugleich eben auch ein gläubiger Katholik ist, der den Glauben praktiziert und weiß, warum er ihn praktiziert. Die beiden Sachen in Einheit von einer Person haben bis dahin nicht in meinen Kopf hineingepasst. Und das war mir eben eine Entdeckung gewesen. Ich habe dann das Büchlein «Der Weg» gelesen und bin dann ganz überzeugt gewesen. Das ist mein Weg. Ich habe mich zwar allerdings noch nicht so schnell entschlossen, kann man das müssen natürlich noch überlegen. Es ist immer so eine Entscheidung. Es ist ja nicht etwas, was man trifft. Von einem Tag auf den anderen, obwohl es das auch schon gegeben hat, durch eine spezielle Gnade, Die Mutter Gottes hat ihre Entscheidung auch getroffen innerhalb von ein paar Minuten. Ich leider musste ein bisschen mehr Bedenkzeit haben. Aber schliesslich bin ich dann doch, habe ich mich entschlossen, zum Opus Dei zu kommen. Und habe dann weiter, ich meine, ich bin weiterhin dann in der Siemens am Arbeiten und als Ingenieur habe einfach versucht, dann die Arbeit zu heiligen. Was vielleicht eben dann noch eine Frage wäre, ja, wie bin ich denn zum Priester gekommen? Und das habe ich natürlich mir am Anfang auch nicht ausgedacht. Es ist natürlich so gewesen, am Anfang hat wie jeder denkt natürlich eine Frau zu suchen, eine Familie zu gründen. Und dann aber plötzlich hat mir der Herrgott eine neue Freiheit geschenkt. Und ohne dass ich eigentlich denke, Priester zu werden, habe ich mich entschlossen, Zölibat zu leben. Als, ja, um einfach zur Verfügung zu sein für alles, was der Herrgott von mir will. Und dann, wahrscheinlich aufgrund, dass ich ein bisschen mehr gebetet habe durch das Opus Dei, ist mir plötzlich wie aus heiterem Himmel wieder in den Sinn gekommen, dass, als ich etwa 19 Jahre alt war, hat mich der Pfarrer von Flums gefragt, Andreas, willst du schon nicht Priester werden? Und ich habe gesagt, nein. Und er hat mich nie mehr gefragt, ich habe nie mehr an die Frage gedacht, bis an den Moment. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt sage ich nicht mehr nein. Dann natürlich habe ich einfach das auch gesagt, im Opus Dei, wenn man mich braucht, bin ich bereit. Und dann irgendwann hat mich dann der damalige Prälat, Don Alvaro del Portillo, nach Rom gerufen, um dort das Studium zu machen. Und bin dann zum Priester geweiht worden. Und so habe ich jetzt einen neuen Beruf, der natürlich sehr schön ist. Also ich kann eben gerade den Studenten helfen, wo ich früher auch mal Student gewesen bin und auch mal als Ingenieur gearbeitet habe. Ja, das ist kurz zu meiner
Person. Schön. Wie sieht das aus? Haben Sie einen geistlichen Begleiter gehabt während dieser Findungsphase? Also Sie haben ja das Buch gelesen gehabt, «Mein Weg», und das ist dann kontinuierlich weitergegangen. Haben Sie da in dieser Zeit eine Begleitung gehabt?
Ja, eigentlich schon. Obwohl, ich meine, der Begriff von geistlicher Leitung oder Begleitung, wenn man das nimmt, das ist mir eigentlich erst nachher bewusst worden. Es ist eigentlich ganz natürlich vor sich gegangen. Also ich habe einmal natürlich auch bei einem Priester vom Opus Dei gebeichtet. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig bei ihm beichten. Und so hat das irgendwie eine geistliche Leitung gegeben. Aber es ist eigentlich nicht irgendwie so gewesen, das ist jetzt mein Leiter oder so, irgendwie eine offizielle Sache. Es ist mir ganz natürlich und persönlich entstanden. Es hat ja auch dann Laien gegeben, die mir geholfen haben auf meinem Weg im Opus Dei, die versucht haben, eben mich zu begeistern auf dem Weg der Heiligkeit. Und dann, als ich dann mich entschlossen habe, zum Opus Dei zu kommen, dann haben wir mir einfach gesagt, da ist jetzt der Kuno, der ist im Opus Dei, er erklärt jetzt einfach ein bisschen tiefer den Geist im Opus Dei. Und das ist ganz natürlich gewesen, dass ich dann auch mit ihm geredet habe, wie ist was gegangen, was ist gut gegangen, schlecht gegangen, was kann man besser machen. Das war eigentlich ganz natürlich gewesen.
Und wie wichtig war bei Ihnen das Mutterhaus gewesen? Also haben Ihre Eltern den Nährboden jetzt auch für eine Berufung und für Ihren katholischen Glauben gelegt?
Ja, da muss ich sagen, muss ich viel Danke sagen an alle, die bei mir bei denen ich auch aufwachsen konnte, Vater, Mutter und auch der Grossmutter und Grossvater, die haben auch noch bei uns gewohnt, solange sie gelebt haben. Und ist zum Beispiel die Grossmutter, meine Grossmutter ist ja ursprünglich reformiert gewesen und hat dann, als mein Vater 12 war, ist sie katholisch geworden. Und ich habe von ihr einfach vieles so gelernt, einfache Sachen. Zum Beispiel hat sie ja nicht mehr können zu killen, weil sie nicht mehr können laufen. Und dann früher hat man noch nicht so Dixi gehabt und so. Dann ist einfach da ab und zu der Pfarrer gekommen und hat ihre Kommunion gebracht. Und ich schon bevor ich in die Schule bin, habe ich auch nicht dort dabei sein. Und dann habe ich schon gelernt, eben da, wenn der Priester kommt mit der Kommunion, ich tue mich knüllen. Und so habe ich schon gesehen, wie die Grossmutter kommuniziert, und obwohl ich noch nicht kommuniziert habe. Und dann habe ich auch gelernt, dass sie ab und zu hat sie gesagt, das müsse ich rausgehen. Das ist nämlich dann gesehen, wenn sie beichtet hat. Und so habe ich das auch ganz einfach gelernt, oder? In der Praxis. Und ich habe gesehen oft, dass Großmutter den Rosenkranz gebetet hat. Und so hat man das eigentlich miterlebt. Und natürlich auch von meiner Mutter habe ich sehr viel gelernt. Vor allem, weil sie auch schwierige Momente durchgemacht hat. Und somit hat sie eben mir ein wunderbares Beispiel gegeben, dass eben ich mir manchmal gefragt habe, warum hat meine Mutter das alles durchgemacht? Wo hat sie Kraft gehabt? Das war für mich immer ein Zeugnis gewesen, dass eben der Glaube Kraft ist.
Ja, Herr Pfarrer Wildhaber, Ihre Berufungsgeschichte haben Sie jetzt geschildert gehabt. Und ich kann mir vorstellen, wo Sie bei der Siemens gearbeitet haben und dann irgendwie vielleicht ein bisschen immer mehr dann auch die Farbe bekannt haben für die Opus Dei und ja, zum Glauben selber, dass sich vielleicht Ihre Freunde oder Kollegen abgewendet haben. Ich habe immer noch Domni, also so im Hinterkopf, Berufungsgeschichte von unserem Pfarrer Thomas Rillstab, wo er das einmal geschildert hat, wie es bei ihm verlaufen ist und wie ist das bei Ihnen gewesen? Also ja, wie hat das Umfeld reagiert?
Gut, zuerst hat eigentlich mein Umfeld gar nicht viel davon gemerkt. Weil das sind erstens natürlich innere Vorgänge gewesen. Denn die näheren Kollegen, das sind die ersten gewesen, die das irgendwie gemerkt haben, dass ich zwar immer noch der gleiche bin, aber vielleicht eben ein bisschen ernster bin oder so. Ablehnung habe ich eigentlich keine erlebt in dem Sinn. Natürlich habe ich schon gemerkt, dass natürlich gewisse Leute, die nicht die genau den katholischen Glauben geteilt haben, haben angefangen, auch mich zu fragen. Und das war ja schön gewesen, weil sie gewusst haben, ja, ich bin da jemand, der eben den katholischen Glauben lebt. Und so habe ich eben dann schon gewisse Momente gehabt, wo einfach das Gespräch intensiviert war, aber das hat auch immer alles positive Wirkung, auch wenn man nicht ganz der gleichen Meinung ist.
Schön. Jetzt haben wir jemanden, der angeläutet hat. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe schon eines gehört über Opus Dei. Ja. Einmal wäre mal die Frage, ich selber habe selber auch eine größere Familie, Grosskind, sogar schon Urgrosskind. Wie ist eigentlich auch der Weg zu der Familie oder sagen wir mal Familie, wo einfach Kinder haben, die in Ausbildung sind, wo manchmal sehr schwierig ist, auch im Glauben sie zu führen. Eine andere Frage wäre nachher noch, wieso ist teilweise so eine negative Haltung, und zwar aus katholischen Kreisen? Wenn Sie das Wort nur schon Opus Dei aussprechen, dann merkt man, da ist nicht viel um, oder es ist irgendwie ein Gefühl, wo man muss sagen, warum haben die so eine Einstellung? Das wäre mal eine Frage.
Ja, gut. Also zu der ersten Frage. Es ist natürlich immer eine grosse Aufgabe, dass man auch den Kindern den Glauben weitergeben kann. Und wenn es jetzt nicht immer gerade so ideal klingt, muss man einfach denken, man ist nicht gescheitert. Ich habe in meinem eigenen Leben bin ich auch nicht immer so gerade weggegangen. Und meine Eltern haben wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen gedacht, ja, was kommt da noch raus mit dem? Aber ich denke, das Gebet für Kinder und das gute Beispiel, das man ihnen gibt, das ist etwas, was immer bleibt. Und jeder kommt irgendwann einmal an einen Punkt, vielleicht sind dann die Eltern schon gestorben, wo dann nicht mehr weiter weiss. Und dann ist eben das Beispiel und das, was ihnen die Eltern mitgeben, sehr wesentlich. Ich denke, das ist einmal, was ich sagen zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, das ist natürlich schwieriger zu antworten, weil ich denke, man müsste die einzelnen Fragen, warum sie eigentlich da negative Haltung haben zum Opus Dei. Ich denke oft, kennen sie einfach das Opus Dei nicht. Und ich denke, viele Menschen, die ja das Opus Dei kennengelernt haben, indem sie zum Beispiel persönlich eine Person kennengelernt haben, die im Opus Dei ist, haben ihre Ansicht revidiert. Natürlich, es gibt immer einige, die das nicht verstehen. Und das ist auch ein Zeichen, nicht? Wenn alle mit uns würden applaudieren, dann wären wir sicher auf dem falschen Weg. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen so kurz dürfen, so antworten darf, oder möchten Sie etwas mehr wissen?
Ja, also ich bin ja selber ein Sportberuf in Sakristan. Mit 55 habe ich noch dürfen Sakristan werden, was ja eigentlich eine Berufung, die mich immer sehr ausgefüllt hat.
Ja, schön.
Und was ich eben manchmal auch leider dann manchmal auch von Priestern so Bemerkungen gehört habe, wo mich denkt, so haben die so eine Meinung. Oder so, dass es sich so gegen Oberstein so richtet. Ich hatte zwar mal eine Gelegenheit gehabt von einem guten Priester, wo uns mal bei einem Ausflug uns über Oberstein eine Erklärung gehabt. Und von dort an habe ich halt Oberstein wirklich mal in den Anfängen kennengelernt. Und ich habe also immer jetzt eine sehr gute Meinung, auch eine Achtung vom Oberstein. Und darum freut mich jetzt, dass gerade wenn ich jetzt der Vortrag dürfen mithören und möchte ich Ihnen auch gerade Opus Dei viele Familien ans Herz legen für Sie zu beten und wie Sie als Priester, wo man Sie in der Heiligen Messe kann, mit einschließen. Das ist ja sehr wichtig. So, danke Ihnen vielmals.
Ja, das mache ich sehr gern. Ich tue das gerade morgen in der Messe, alle die Familien auf Patena decken. Es ist ja natürlich speziell Familie aktuell in dem Jahr, weil man ja sagt, wir zwischen zwei Synoden für die Familienstaat und im Opus Dei hat der Prälat beschlossen, dass wir im Opus Dei speziell ein marianisches Jahr machen, das Jahr. Das heisst, alle Mitglieder sind speziell aufgerufen, zur Mutter Gottes zu beten für alle Familien. Das mache ich also sehr gern.
Danke, Herr
Gottfried. Bitte gern.
Danke, Herr Platter, für den Anruf. Haben Sie noch weitere Fragen, oder?
Nein, das ist schon das, was jetzt mich auch bei dem Gespräch eigentlich jetzt motiviert hat und doch jetzt auch noch eine nähere Erklärung gebracht hat. Nein, das wäre für mich soweit gut. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen für den Anruf, Herr Platter, und einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals.
Danke, adieu. Wie gesagt, wir sind langsam am Ende der Sendung, aber ich möchte gleich noch der Pfarrer Wildhaber fragen, habe ich jetzt irgendetwas vergessen, wo Sie denken, wo wichtig wäre, dass das noch erwähnt würde. Ich hätte zwar noch ganz viele Fragen und könnte noch mal eine Stunde machen, ein Interview mit dem Pfarrer Andreas Wildhaber, aber ja, wir haben das Timing und an das muss ich mich halten. Gibt es irgendetwas, wo ich vergessen habe, wo Sie da möchten, festgehalten haben, abschliessend?
Ja, ich denke, es gibt da nichts, wo ich gerade auf dem Herzen hätte, was man noch müsste sagen. Ich danke mal allen Zuhörern, dass ich das Opus Dei vorstellen durfte. Und eben, ich möchte die Leute einladen, die mehr Interesse haben, eben sich auch mit uns in Verbindung zu setzen oder so viel zu wollen, einfach für uns können profitieren. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Wildhaber. Und könnten Sie uns die Information geben, wie kommt man an Sie an? Also per E-Mail, per Internet? Gibt es eine Internetseite, eine Telefonnummer?
Man kann natürlich mir anrufen oder auch eine E-Mail schicken. Ich weiß nicht, kann man die Adresse vielleicht durchgeben oder so. Oder man kann natürlich eben da am Radio Maria kommt man meine Informationen über. Oder einfach im Telefonbuch kann man auch Personalprälatur Opus Dei finden. Und dort anrufen und dann wissen die auch, wo ich zu erreichen bin.
Was gibt es für eine Internetseite? Wie lautet die?
Also es gibt www.opusdei.ch. Ist einfach.
Schön. Und wenn man speziell beten für den Seligsprechungsprozess von Toni Zweifel,
ja,
wenn man da spezielle Gebete möchte,
es gibt so einen Gebetszettel, wo man Toni Zweifel Anliegen empfehlen kann. Und da könnte ich Ihnen auch zuschicken, wenn Sie möchten.
Schön. Tipptopp, herzlichen Dank für das Interview, dass Sie auch hierher gekommen sind, nach Adliswil. Hat mich sehr gefreut und ich denke mir auch Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, wünsche Ihnen und der Opus Dei weiterhin gut zu wirken, auch auf dem Weg von der Heiligkeit. Und wünsche einfach Ihnen reichen Gottessegen. Vielleicht abschliessend noch, würden Sie uns den priesterlichen Segen geben?
Ja, gern, ja. Durch die Fürsprache der Seligen Jungfrau Maria. aller Engel und Heiligen, segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.